Hannah Arendts Natalitätstheorie.
Der beste philosophische Podcast Deutschlands.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unserer Podcast-Reihe zu Hannah Arendt und ihrer Natalitätstheorie. Wir alle feiern jedes Jahr aufs Neue den Tag, an dem wir geboren wurden, mit unserer Familie und unseren Freunden. Dies wollen wir auch noch sehr lange fortführen, bis wir schlussendlich sterben werden. Die politische Theoretikerin und Publizistin Hannah Arendt verfasste ein Buch über das Vita Activa, das tätige Leben, in welchem sehr viele Theorien von ihr aufgelistet werden, doch wir werden über die Natalität, die Geburt, das Geborensein sprechen.
Mit ihr ist ein ganz neues philosophisches Denken verbunden. Noch nie hatte sich jemand zuvor auf die Natalität bezogen und bis heute ist Hannah Arendt die Einzige, die sich diesem Aspekt widmete und ihr Denken auf ihr, sprich der Natalität, basierte. Aber was ist Natalität und was ist mit ihr verbunden? Dies wird in dem Verlauf von genau diesem Podcast geklärt, also hört gut zu, denn es wird interessant.
Bevor wir uns dem Podcast vollständig widmen, muss der Begriff Natalität genau definiert werden. Wie bei vielen anderen Bereichen in der Philosophie wird auch das heutige Thema aus dem Lateinischen abgeleitet. Ursprünglich bedeutet das Wort Natalis zur Geburt gehörend. Demnach kann man als eindeutige Definition das Wort Geborensein festlegen oder noch einfacher, Natalität beschreibt die Geburt.
Und wie bereits erwähnt, ist sie bis heute die einzige Philosophin, welche ihr Denken auf der Geburt basiert. Alle anderen befassen sich hauptsächlich mit dem Tod. Nun stellt sich mir also die Frage, wie denkt Hannah Arendt nun über den Tod?
Die Frage ist allemal berechtigt und sie ließ die Sterblichkeit keineswegs außen vor. Sie hält ihn ebenfalls für relevant, nur ist sie der Meinung, dass er sich auf die Vita Contemplativa bezieht. Unter dem Fremdwort versteht man das geistige Leben, wodurch es der Gegensatz der Vita Activa ist. Aber dazu später mehr. Der Tod beeinflusst nach ihrem Denken ebenfalls die drei Grundtätigkeiten. Allerdings nur in einem gewissen Rahmen. Sie meint, dass der Tod in Verbindung damit steht, dass die Arbeit eine Generation am Leben hält. Das Herstellen erstellt eine künstliche Welt, ist jedoch weniger von der Mortalität abhängig. Sie beschreibt, dass der Tod dem Herstellen etwas Bestand und Dauer entgegenhält.
Doch die wichtigste der Grundtätigkeiten, das Handeln, erzeugt eine Kontinuität der Generation, was so viel bedeutet wie Erinnerung und Geschichte. Auch die Geburt ist ähnlich an die Tätigkeiten gebunden, allerdings gibt es einen weiteren bedeutenden Unterschied. Nämlich ist die Natalität sehr eng an das Handeln gebunden. Doch wie sich das auswirkt, wird später detailliert erläutert.
Geboren werden. Ist das nicht was Tolles, die Chance zu haben, diese Welt genauer erkunden zu können? Habt ihr euch nicht schon mal gefragt, ob die Geburt auch mehrere Seiten bzw. Bedeutungen haben könnte?
Hannah Arendt hat sich Gedanken zu der Geburt gemacht und festgestellt, dass es zwei Arten der Geburt gibt, die erste und die zweite Geburt. Aber jetzt geht es erst einmal um die erste Geburt.
Arendt ist die erste Philosophin, die die Geburt als ebenso bedeutsam wie den Tod herausstellt. Somit setzt sie das Geborensein als erste und wichtigste Bestimmung des Menschen.
Grundsätzlich ist die erste Geburt so definiert, dass wir geboren werden in eine Welt, die schon ist, wie sie ist, in der wir erst werden müssen, wer wir sind.
Dazu erscheint jeder Mensch einmal als ein einzigartiges Neues in der Welt. Wegen dieser Einzigartigkeit ist es, als würde in jedem Menschen noch einmal der Schöpfungsakt Gottes wiederholt und bestätigt.
Zum Schluss kann man sagen, dass das Leben und die Welt dem ständigen Zufluss von Neuankömmlingen, die als Fremdlinge in die Welt hineingeboren werden, wachsen und somit auf die Gebürtigkeit vorbereitet bleiben.
So, jetzt kommen wir zu dem Thema die zweite Geburt. Wovon handelt die zweite Geburt, beziehungsweise wie beginnt sie nach Hannah Arendts Theorie?
Wie wir alle wissen, gibt es zwei Geburten in der Theorie von Arendt. Zum einen die erste Geburt, kurz nochmal zusammengefasst. Der Mensch wird also geboren und ist gleichzeitig etwas Neues und ein Neuanfang, der selbst sozusagen etwas Neues auf die Welt bringt.
Genau. Und die zweite Geburt fängt mit dem Sprechen und Handeln an. Das heißt, dass ab diesem Zeitpunkt der Mensch sich in der Öffentlichkeit preisgibt. Damit ist gemeint, dass sich der Mensch als unverwechselbares Individuum in der Gesellschaft zeigt. Ab diesem Zeitpunkt wird es nicht möglich sein, nichts zu tun, denn man kann nicht nicht handeln. Man bewirkt immer etwas durch sein Handeln und Sprechen, egal ob man es vermeiden möchte oder nicht.
Allerdings muss beachtet werden, dass die zweite Geburt gar nicht stattfinden kann ohne die erste Geburt, da die erste Geburt quasi der Antrieb für die zweite ist. Doch warum ist das eigentlich so?
Naja, weil wir in der ersten Geburt in eine Welt kommen, die schon vorhanden ist, in der wir aber erst werden müssen, wer wir eigentlich sind. Das bedeutet also, dass wir als erstes geboren werden und nur durch unser Sprechen und Handeln beweisen und zeigen können, was uns ausmacht. Somit entsteht erst unsere Identität. Crazy, oder? Aber eigentlich auch ganz logisch.
Manche fragen sich auch, wie kam Hannah Arendt eigentlich darauf, so über die Geburt und den Tod zu denken? Tatsächlich wurde Hannah Arendts Denken teilweise inspiriert von einem Zitat des frühmittelalterlichen Philosophen Augustinus. Damit ein Anfang sei, wurde der Mensch geschaffen, vor dem es niemand gab.
Dieses Zitat gab ihr den Anstoß zu ihren Überlegungen über die Geburt, welche sie dann auch in ihrem Werk Vita Activa oder vom tätigen Leben ausreifen lässt. In Hannah Arendts letztem Werk Vom Leben des Geistes an wendet sie auch die vorherigen genannten Natalitätsphilosophie an und bezieht sich erneut auf das Zitat. Sie schreibt, dass die Individualität des Menschen erklärt, warum Augustinus sagt, es habe vor ihm niemanden gegeben. Niemanden nämlich, den man eine Person nennen könnte. Diese Individualität äußert sich im Willen. Jetzt aber genug zu diesem Zitat.
Als nächstes behandeln wir das, was Hannah Arendt unter Jemandsein versteht, im Zusammenhang mit der Pluralität. Zunächst einmal definieren wir das Wort Jemand nach Hannah Arendts Theorie.
Wie wir bereits angesprochen haben, wird der Mensch, sobald er sich in der Öffentlichkeit preisgibt, zu einem unverwechselbaren Individuum. Das heißt, er macht sich durch sein Handeln und durch das, was er zu einem sagt, zu einem Jemand. So beschreibt es Hannah Arendt in ihrer Theorie. Diese Taten machen einen Jemand zu einer bestimmten Person.
Eine Sache, die man jedoch noch hinzufügen könnte, ist, dass diese Taten einen Menschen nicht nur zu einem Jemand machen, sondern auch zu einer besonderen und einzigartigen Person innerhalb der Pluralität.
Genau. Du hast jetzt das Wort Pluralität verwendet. Was genau bedeutet Pluralität überhaupt und in welchem Zusammenhang steht dieser Begriff mit dem Jemand?
Pluralität bedeutet für Hannah Arendt ein im Gleichgewicht stehendes Verhältnis von Gleichheit. Damit will sie sagen, dass jeder Mensch zwar gleich ist, aber sich gleichzeitig auch komplett unterscheidet und einzigartig ist, da eine Person kleiner anderen gleicht. Der Zusammenhang zwischen dem Jemand und der Pluralität besteht darin, dass der Mensch als einzigartiges Individuum beschrieben wird.
So, und jetzt sind wir auch schon zum Ende angelangt. Danke fürs Zuhören und hoffentlich habt ihr etwas aus unserem Podcast mitgenommen.
Genau, und vielleicht kann sich ja der ein oder andere in gewisser Weise mit Hannah Arendt identifizieren. Wenn ihr das tut, könnt ihr es uns gerne wissen lassen.
Also, bis zum nächsten Mal, Leute.
Ciao.